Echos von Echos von Echos. Im Jahr 2026 erscheint ein Film, basierend auf einem Roman von 2020, der vom Frühling 2018 bis in den Sommer 2019 reicht. Die Geschichte zerfällt in kurzsichtige Blicke zurück. Immer wieder wird das jetzt ganz knapp verfehlt, wie ein buffernder Livestream der Gegenwart. Live Rand begann Allegro Pastel im Jahr 2016 zu schreiben. Erzählt wird von Jerome Daimler, ein Webdesigner aus dem Maintal, und der Berliner Autorin Tanja Arnheim. Im Film von Anna Roller werden sie von Yannis Niewöhner und Sylvain Faligent gespielt und suchen immer noch nach dem Glück, irgendwo zwischen den sanften Rauschzuständen von Ecstasy, Joggen, Clubs und der Liebe. Lauwarme Neo-Biedermeier-Existenzen beobachten sich streng selbst. Tanjas Debütroman heißt Panoptikum Neu. Ein Porträt der Millennial-Generation soll das sein. Das Juma Mangold-Zitat spare ich mir diesmal. Wir haben den Film gesehen und den Roman noch einmal gelesen. Und wir, das sind Finn Benkert.
Und Lukas Babenschik. Lukas, hast du eigentlich auch eine Pro- und Kontraliste erstellt, als du dir damals überlegt hast, ob wir zusammen diesen Podcast machen wollen?
Das habe ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal für irgendwas in meinem Leben eine Pro- oder Kontraliste erstellt habe, außer vielleicht als so eine Art Notizensammlung für Filme. Da hat man natürlich immer Argumente dafür oder dagegen, wenn man über die spricht, oder eben jetzt für Bücher. Aber ich würde sagen, Finn, so eine der übergeordneten Erzählstränge dieses Podcasts, den wir dann letztlich zusammen begonnen haben, ist ja meine grundsätzliche Skepsis und deine tendenzielle Hinwendung zu, ich würde mal im weitesten Sinne Gegenwarts-, zeitgenössische Literatur sagen und vor allen Dingen auch Popliteratur in sowohl ihrer früheren Ausprägung in den 80ern, 90ern, 2000ern und dem, was heute als Echo davon existiert. Und ich glaube, was ich mich die ganze Zeit vielleicht gefragt habe und was ich jetzt gern noch einmal vielleicht so zusammengefasst haben würde, was gibt dir das? Was nimmst du daraus mit? Was findest du darin so besonders? Weil ich hadere jetzt schon seit einer Weile damit und bin eigentlich sehr gespannt, nochmal so auf was relativ Grundsätzliches zurückzukommen. So, was ist das Tolle daran?
Ich fasse herzlich willkommen in der literarischen Therapiesitzung heute bei Gelesen. Finn erzählt, was es mit dieser Popliteratur eigentlich auf sich hat und warum er dann doch nicht davon wegkommt. Weil, ich meine, ihr müsst die Popliteratur einfach mal alleine kennenlernen. Also so unter Menschen ist die immer so ein bisschen schwierig, aber wenn ihr die alleine kennenlernt, dann ist die ganz anders. Dann ist die ganz anders. Ich hatte ja schon immer, sage ich mal, ein Interesse auch schon so zu Schulzeiten an vergangenen Zeiten, an irgendwie vergangenen Bewegungen und fand es, glaube ich, so mit 16, 17 relativ spannend, dass es da tatsächlich mal so etwas wie coole deutsche Literatur gab und die im Prinzip dann zu Grabe getragen wurde, als ich gerade geboren bin, also so mit den ausgehenden 90ern eben, besagte Popliteratur. Und Figuren wie Benjamin von Stuckrad-Barre und Christian Kracht geisterten ja immer noch so durch die aktuelle Zeit. Ich glaube, Kracht hatte 2016 seinen Roman Die Toten veröffentlicht und Stuckrad-Barre eben sein Panikherz. Und das sind beides Romane, die ich damals zum Erscheinen gelesen habe. Und damit kam ich dann tatsächlich so auf dieses Museal, auf dieses Relikt der Popliteratur. Denn es war auch Thema in unserer Abi-Box. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch damals hattet. Man hatte ja dann keine richtigen Schulbücher mehr wie früher, sondern so themengebundene Hefte. Zumindest war das in Niedersachsen so. Und ich glaube, die letzte Abi-Box von, man hatte, glaube ich, 4 pro Schuljahr, und das letzte, das 8. dieser Abi-Boxen bereitete einen eben alleine auf die zu schreibenden Abi-Klausuren vor. Das heißt, sie bestanden vor allem aus Probeklausuren und theoretischen Fragestellungen. Und eine davon war ein Auszug, nämlich der Anfang aus Christian Krachts Faserland. Und das sollte man dann einordnen als Schüler, Schülerin. Und man sollte Stellung dazu nehmen, ob so etwas Schullektüre sein dürfte. Man erinnert sich vielleicht, Faserland war 2012 verpflichtende Abiturlektüre. Und das war ja damals tatsächlich ein kleiner Skandal, so was auch ein bisschen diskutiert wurde. Darf so ein Roman Schullektüre sein? Ist der nicht komplett von der Zeit überholt? Ist das nicht amoralisch? Und ich habe eben diesen Romanauszug gelesen und dachte mir, boah, das ist aber ganz schön viel Wind um wenig hier gerade. Mein Interesse war aber durchaus geweckt, und ich habe mir dann diese alte Fischer-Ausgabe von Faserland bestellt, die so Pergamentfarben sind, wo eben so mit geschriebenen Lettern, die Titel drauf sind. 1979 ist auch in dieser Reihe erschienen. Das hat mich total abgestoßen zu der Zeit, das weiß ich noch. Also ich fand das einen ätzenden Roman. Ich habe nicht verstanden, was das von mir wollte. Das Panikherz von Stuckrad-Barre hat mich mir dann doch ein bisschen mehr bedeutet, weil es dich als Leser ja auch ein bisschen mehr an die Hand nimmt. Und Stuckrad-Barre ja neben seiner Biografie auch die Biografie von Udo Lindenberg schreibt und darüber hinaus auch noch versucht, so eine Chronik von Pop-Deutschland von ungefähr 1980 bis, ja, 2014 zu schreiben. Und so war, glaube ich, dieses Interesse geweckt. Das nie ganz nachgelassen hat. Ein sehr wichtiger Roman in dieser Reihe, würde ich sagen, ist auch noch Sowas von da von Tino Hanekamp, der mich tatsächlich wirklich sehr, sehr begeistert und bewegt hat, weil ich ihn einfach gerade in der Zeit gelesen habe, wo ich selber nach Hamburg gezogen bin und auch dieser Roman so eine Endgültigkeit umwabert. So ein, diese Zeit, die ich hier beschreibe, die ist genau jetzt vorbei, wo ich diesen Roman veröffentlicht habe. Also vielleicht dieser Hedonismus, diese Utopie, die man sich mal in einem Hamburg Ende der 90er, Anfang der 2000er erträumt hat, die gibt es jetzt einfach nicht mehr, weil der Kiez, wie man ihn kennt, ist weg. Überall sind Baukräne, die Elbphilharmonie kommt, Hamburg ist jetzt eben Musical-Hauptstadt. Und ich glaube, das fand ich immer das Spannende an dieser Popliteratur, dass sie so eine absolute Gegenwart mal behauptet hat und ja im Falle von Soloalbum und Faserland auch eine war, aber eigentlich diese Zeit schon in dem Moment vorbei war, wo diese Bücher veröffentlicht wurden. Und Rand ist, würde ich sagen, jetzt der endgültige.
Also das heißt, du würdest sagen, auch die erste Generation von Popliteratur scheitert eigentlich daran, Gegenwart zu beschreiben?
Ja und nein. Also was das Glück, das jemand wie Stuckrad-Barre hat mit seinem Soloalbum, ist natürlich, dass damals die Medienwelt noch ein bisschen langsamer malte. Also, dass es erstens tatsächlich, dass man tatsächlich davon ausgehen konnte, dass deine LeserInnen mit dir einen Medienkonsumhorizont teilen. Ne? Also, dass, wenn du diesen Roman kaufst, dann weißt du, was Oasis ist, dann hörst du gerne Oasis und dann magst du Harald Schmidt und dann findest du pur doof. So, aber das sind so Sachen, davon konnte man damals
ausgehen.
Aber wer
findet pur nicht doof, ob man dafür jetzt diese Perspektive braucht? Nun gut.
Oh, ich glaube, in den 90ern war das durchaus noch, was heißt eine kantige Perspektive, aber das ist ja die Zeit, wo pur auch noch Stadien füllen. Aber diese.
Ja, aber ich finde, das ist doch schon ganz interessant, oder? Es ist schon auch immer ein sehr narzisstisches, sehr selbstbezogene Form von Literatur gewesen, der es schon primär um Distinktion geht. Und das finde ich, glaube ich, immer das, was ich so auf Dauer so ein bisschen langweilig und frustrierend finde. Diese Arroganz, diese Überheblichkeit, der Spott über Leute, die an irgendetwas glauben, außer an bestimmte Klamotten oder Konsumwaren, die Endgültigkeit in diesem Urteil, dieses scheiternde Schießen auf bewegliche Ziele. Also ich finde, das ist eine Literatur, die vielleicht in irgendeiner Form befreiend gewirkt haben muss, weil sie sagte, wir befreien uns jetzt von dem moralisierenden Muff einer anderen Zeit. Aber ich finde, das schlägt um immer in so eine Form von Selbstgerechtigkeit, in so eine andere Form von Blasiertheit. Also wenn es dann bei vielen von diesen Autoren wirklich nur noch um bestimmte Statussymbole und bestimmte Waren, an denen man sich orientiert, geht und man so verschlungen wird von dem, was man konsumiert. Also ich erlebe ich auch bei Leif Rand hier so ganz stark. Das Glück ist irgendwie halt im ganz Kleinen und das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass man nicht irgendwie zu starke Überzeugungen hat, dass man nicht ins Extreme geht. Also ich finde diese Literatur, ganz kurz, ich finde diese Literatur nützlich, um zu begreifen, wie ich nicht sein möchte. Sie hilft mir so als Schablone oder als Tapete, als Folie, um stärker zu sehen, wo meine eigenen ästhetischen Präferenzen sind. Und ich glaube, was ich jetzt aus dieser Lektüre von Allegro Pastel mitgenommen habe, so möchte ich nicht sein. Ich möchte in jedem Fall, egal was ich verkörper, egal was ich bin, und diese Ich-Bezogenheit ist ein Angebot dieses Buchs, ich möchte das Gegenteil sein. Ich möchte der Schatten dieser Welt, die hier geschildert wird, sein.
Das würde ich genauso unterschreiben. Also auch ich habe diese Romane nicht als Lebensentwurf begriffen oder als, oh Mann, ich will genau sein wie Jerome Daimler und grünen Tee trinken und
aber Leif Rand schon, oder? Für Leif Rand hat das ein utopisches Moment. Ich meine, diese lästige Frage, diese auch etwas langweilige Frage, wie steht denn der Autor jetzt dazu, ist das Satire oder nicht? Die lässt sich ja eigentlich ganz leicht beantworten mit, er mag diese Figuren, aber er kann auch über sie lachen. Das sagt er selber und das würde ich ihm glauben und ich finde, das steht auch so in diesem diesen Texten eigentlich mehr oder weniger drin. Das heißt, die Hälfte der Diskussion um diese Bücher kann man sich eigentlich sparen. Und interessant ist die Frage, was dann danach kommt.
Ich finde, du vermixt mir hier gerade ein paar Sachen zusammen. Also ich begrüße es eigentlich sehr, dass Rand seine Figuren tatsächlich mag. Denn wenn du dir die Ursuppe, also sagen wir, wenn du dir Pop 1 anguckst, der deutschen Popliteratur, also Stuckrad, Barre, Kracht, Henning Lange und wie sie alle hießen, das Tristesse Royal Quartett. Das sind ja Romane, die aus einer Außenseiterperspektive geschrieben sind von teilweise Leuten, die man heute als Incels bezeichnen würde. Also wirklich von kleinen, erbärmlichen Losern, die das Einzige, was sie haben, ist ihr angeblich guter Geschmack oder ihr, ich bin besser als die anderen Leute, weil ich keine Zimtwecken am Sonntag kaufe. Aber ich bin auch ziemlich einsam eigentlich. Und das finde ich erstmal spannend. Also, dass du mit so einer wirklich hasserfüllten Lektüre zum Talk of the Town werden konntest und wirklich zu so einer Art Jugendbewegung werden konntest. Und ich weiß halt nämlich noch, dass ich Solo-Album dann eben auch in der Schule gelesen habe und eine Lehrerin zu mir kam und meinte, ach Herr Benkert, das finde ich ja total spannend, dass man das heutzutage immer noch liest, weil wir haben uns da ja alle damals so verstanden gefühlt, 1995. Das hat ja genau unser Lebensgefühl wiedergespiegelt. Und ich glaube aber nicht, dass, also in Faserland auf gar keinen Fall, aber auch, dass ein Solo-Album da steckt keine Wärme drin, wie du auch schon so richtig gesagt hast. Das sind hasserfüllte Schriften, die gegen eine Welt wettern. Und was Rand jetzt macht, ist ja tatsächlich, diesen Figuren eine Wärme zu bieten, diese Figuren auch ein Ende, ein positives Ende zu bieten. Denn bei Faserland endet das in dem Tod, kann man wahrscheinlich von ausgehen. Das ist so die gängigste Interpretation. Wir treiben da ja über diesen Zürichsee mit der Charon-Figur zusammen. Und bei
oder
Solo-Album,
es endet halt im Lager, wie in 1979.
Genau, das 1979 ist ja schon ein Krachts, würde ich sagen, Kommentar auf das Genre, was er selber hervorgebracht hat und eigentlich ja schon beendet hat mit Faserland. Es ist eigentlich absurd, dass Leute danach noch auf die Idee kamen, Pop-Romane zu schreiben, weil sie vielleicht nicht ganz verstanden haben, was Faserland eigentlich machen möchte. Bei Stuckrad Barre endet das ja in nichts, also auch in so einer Art Nichts einfach. Das ist, heute würde man es Slice of Life nennen. Es plätschert eben alles so vor sich hin. Man hat so ein bisschen diese übergeordnete Bret Easton Ellis, vielleicht auch Nick Hornby-Ästhetik da drin, versteht aber nicht so ganz, was Bret Easton Ellis ausmacht und auch nicht so ganz, was Nick Hornby ausmacht. Hornby ja auch ein Autor, auf den man gerne draufgehauen hat auf das Frühwerk in den letzten Jahren, vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber in High Fidelity, was, denke ich, für Solo-Album der große Hypertext ist, da ist ja schon der Wunsch da drin, diese Figur des Rob Gordon wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Also ihn realisieren zu lassen, dass er ein ziemlich schlimmer Mensch ist und ihm die Chance zu geben, besser zu werden. Das ist in der Filmversion nochmal deutlich stärker herausgestellt als in der Romanversion. Aber in diesem deutschen Roman, da bleibt man einfach dieses kleine Scheusal. Und das ist dann eben einfach so. Das fand ich schon immer super interessant.
Ja. Und die Neuheit bei Rand ist dann diese Überaffirmation, oder? Dieses Gefühl vielleicht liegt in dieser Citalopram-artigen Decke, die über allem liegt. Ich meine, wir haben in der letzten Ausgabe, in der letzten Folge über Jacqueline Arpmann gesprochen, in der ja auch so eine Art Weltzustand erreicht wird von so einer seltsamen Neutralität, wo man durch so ein leeres Gebiet wandert. Und so fühlt sich das für mich hier tatsächlich auch an. Nur, dass ich tatsächlich schon auch gedacht habe, die ganze Zeit, ist natürlich erlaubt es hier und da Brüche, aber das ist so ein bisschen so Controlled Opposition. Ich habe immer das Gefühl, die Brüche und der Spott, der diesen Figuren entgegenschlägt, ist so eingepreist, um die Kritik, die von außen kommen könnte, so ein bisschen abzuschwächen an den eigenen Figuren. Und ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich Leif Rand in Interviews gehört habe, dann sagt er auch über diese Figurenwelt, ja, er möchte natürlich auch die Leute, die das ablehnen und hassen, verstehen und die Menschen, die da vom Untergang des Abendlands sprechen, bei denen und so, oder vom Der letzte Mensch, das war jetzt auch wieder so ein Referenzrahmen, an den ich irgendwie gedacht habe, das kleine Gift für die Nacht, das bekommen wir hier auf jeden Fall sehr im Detail erklärt, das ist irgendwie das Teil, auf dem das Jock Wolfskin-Logo drauf ist oder sowas. Aber ich kann mich nicht ganz freisprechen davon, dass ich schon gedacht habe, oh, das 1979-Ende für dieses Romanende, das wäre schon irgendwie ganz attraktiv gewesen. Also Finn, ich habe das fertig gelesen und dachte, gut, in manchen Zusammenhängen lässt sich Archipel Gulag dann vielleicht doch als Utopie lesen.
Schön, ja. Ich war wieder sehr traurig, als ich diesen Roman beendet habe, denn dafür, dass ich wirklich mehrmals herzhaft lachen muss bei Allegro Pastel, also wirklich mindestens
aber
einmal pro
mal,
Seite.
Über was lacht man?
man lacht über die Performance dieser Figuren.
Über die Selbstbetrachtung, über dieses ewige Spiegelkabinett.
Nun ja, da gibt es zum Beispiel eine Sequenz, in der sich, in der Jerome seiner zu dem Zeitpunkt, naja, ist es noch seine Freundin, man weiß es nicht so richtig, es sind diese typischen ungeklärten Millennial-Beziehungsverhältnisse, zum Einschlafen einen Essayband.
Beziehungsstatus ist es kompliziert.
Und es wird noch komplizierter. Hallo Prinz Pi, falls du zuhörst.
Friedrich, Shoutout, ich war damals auf der Neopunk-Tour, war okay, ging so.
Ich hoffe, du bist von deiner Abi-Ball-Psychose geheilt mittlerweile.
Okay. Was soll man sagen? Du hast vorhin Crow gehört und mir davon erzählt. Deutscher Rap findet nur so ganz am Rand hier statt irgendwie. Das scheint mir irgendwie eine Art von Lebensgefühl-Diagnose, die zumindest sich mit meiner nicht überschneidet.
Genau, denn was, also um zurückzukommen, Jerome liest seiner Freundin zum Einschlafen ein Essayband über das bedingungslose Grundeinkommen vor. Also es ist ein Satz, ich kann nicht mitzählen, wie oft diesen Roman mittlerweile gelesen habe. Ich habe mich ja auch akademisch recht tief damit beschäftigt. Der kriegt mich jedes Mal. Ich liege da jedes Mal vor Lachen auf der Couch, auf dem Boden, in der S-Bahn. Denn was Rante ja tut, ist, dass er, glaube ich, diesen, was man heute Influencer-Gedanken nennen würde, den die alte Popliteratur schon hatte, einfach komplett nach außen kehrt. Weil diese Figuren gar keine Hinterbühne mehr haben, beziehungsweise alles ist einfach mittlerweile die Vorderbühne. Alles ist ein performativer Gedanke, alles ist eine Bewegung. Man macht sich Gedanken darüber, wie man jetzt in der U-Bahn guckt. Man macht sich Gedanken darüber, welche Turnschuhe man trägt und ob es okay ist, sich Gedanken darüber zu machen, Turnschuhe zu tragen. Und ich finde schon, dass da schon wirklich was gut beobachtet und auch erkannt ist. Und ich kann darüber sehr, sehr lachen.
Aber ist das nicht im Endeffekt das, was wir aus der Soziologie von irgendwie Irvin Goffman kennen? Ist das nicht so 1956, wir alle spielen Theater? Also diese Frage nach der Generationsporträtierung, die irgendwie überall anklingt, die scheint mir dann doch sehr dünn zu sein. Ganz abgesehen davon, dass ich diese Generationenunterscheidung in Zukunft auch bitte, glaube ich, vermeiden möchte. Es reicht jetzt. Wir haben bestimmte Formulierungen, Gen Z, Gen Alpha, was auch immer, jetzt alles oft genug benutzt. Das führt zu nichts. Das ist eigentlich nur Marketing-Gespräch, das wir als Teil unseres Lebens akzeptiert haben. Manche Leute, die sehr alt sind, verbinden mit mir viel mehr als mich mit Zeitgenossen und so, sondern das ist auch alles eine Frage zur Haltung zur Welt. Irgendwie, das schaffen wir vielleicht beiseite. Warum reden wir auf einmal, als würden wir gerade die Shell-Jugendstudie veröffentlichen oder so ein Quatsch? Aber was ist denn hier tatsächlich über diese angebliche Generation Millennial gesagt? Oh, sie sind sehr selbstreflektiert und sie kommen nicht darüber hinweg. Also was ist denn da noch zu entdecken, das irgendwie interessant ist? Ich finde an Leif Rand ganz wichtig, festzustellen, dass es, glaube ich, auch Denken gibt, das nirgendwo hinführt und das nutzlos ist. Denken hat keinen Eigenwert. Denken ist nicht an sich nützlich, sondern, das kann man in diesem Roman vielleicht ablesen, das ist sicher eine Diagnose, die nützlich ist. Denken kann auch Schwachsinn sein und man kann sich auch auf Mikroexpressionen des eigenen Reflektierens versteifen und dadurch nichts erkennen. Einfach, weil man viel zu nah am Bild ist. Man starrt die Pixel an, statt den Zusammenhang irgendwie. Man braucht irgendeine Form von Sicherheitsabstand, meint The Gap. Das ist auf jeden Fall was, das ich rausnehme. Aber erzähl doch mal, was ist denn hier über diese Generation zu finden?
Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich glaube, der wichtigste Punkt ist einfach die große Kränkung des Millennials, die Leif Rand hier beschreibt, beziehungsweise einfach das Scheitern daran, sich zu einer eigenen Generation, zu einer eigenen Bewegung ausdefiniert zu haben. Denn alles, wofür man, ich möchte nicht sagen gekämpft hat, aber was man als Gegenentwurf zu den Eltern geplant hat, die offene Beziehung, das, sage ich mal, eher lose Betrachten von beruflichen Perspektiven, die sehr liberalen Ansichten zu Drogenkonsum und Sexualitäten haben dich am Ende eben auch nicht befreit. Also.
Aber Moment, das ist doch eigentlich nun die Erkenntnis der Boomer-Generation, das ist 68, das ist, oder sagen wir sogar noch früher, das sind doch die Leute, die dann in den langen 70er Jahren irgendwann festgestellt hat, ihre Revolution ist gescheitert. Und da ging es doch auch um freie Liebe und sowas. Und man hat dann eben dadurch das hervorgebracht, was man jetzt auch den Millennials zurechnet, nämlich so eine starke Selbstbespiegelung. Also wenn ich irgendwie da so, keine Ahnung, so Adam Curtis im Ohr habe oder sowas, dann sehe ich doch genau diese gescheiterte Revolutionsära. Und ich verstehe nicht, das ist doch nichts Spezifisches. Und zu einer Bewegung geworden sind doch zum Beispiel Gen X auch nicht, oder?
Aber Gen X haben eine eigene Ästhetik. Also Gen Xer werden immer die 90er Jahre haben und werden immer Ethan Hawke und Winona Ryder als ihre Posterfiguren haben. Die haben einen bestimmten Lebensstil, die haben eine bestimmte Farbe, die haben eine bestimmte Ästhetik. Also ich meine, wenn ich jetzt Gen X zu dir sage, was siehst du vor dir? Du siehst wahrscheinlich Leute in Lederjacken vor dir, die sehr, sehr viel rauchen und zum Lernen aussehen wie Ethan Hawke und Winona Ryder. So, das muss man dir einfach sagen. Und
so eine Abgebrühtheit, so eine Distanz zu den Dingen, aber das sind ja alles so Sachen, die man hier auch zuschreiben kann. Also dieses Slacker und sich nicht interessieren irgendwie. Das
aber sie
ist ja,
interessieren
glaube ich,
sich am Ende ja doch. Und das ist doch das Tragische. Also, dass diese Figuren alle am Ende darüber stolpern, dass ihre Lebensentwürfe tatsächlich einfach nur fiktive Entwürfe geblieben sind, weil sie doch Gefühle haben. Darüber stolpert doch hier jede Figur am Ende des Tages.
Ist das so? Das ist ja, also ein Stolpern vielleicht, aber Stolpern erlaubt einem ja eigentlich dann auch weiterzulaufen. Es ist nie ein Stürzen, es gibt keine Fallhöhe. Und das ist ja, ich verstehe schon, ganz wichtig für den Roman, der immer posttragisch, der immer postheroisch ist. Also man vermeidet alles Existenzielle. Ich erinnere mich an diesen Satz, die unnötig existenziellen Gespräche, die man auf irgendwelchen Partys vermeidet. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Aber mir scheint diese Generationszuschreibung so diffus. Natürlich gibt es bestimmte Marker und so. Aber ich glaube, dass das schon immer der Versuch war, durch eine Erzählung etwas zu formen, was eben viel diffuser, was viel nebulöser war. Und ich glaube, auch hier haben wir ganz viel Greifen nach Nebel. Allein schon, es hat einen Grund, warum wir hier nicht wirklich Plot erzählen, weil es gibt ja eigentlich keinen Plot im herkömmlichen Sinn, sondern es gibt so das nebulöse Wabern in Zeitgeist-Artefakten, in Zeitgeist-Indikatoren, oder? Also es gibt ja auch keine Bewegung, keine Entwicklung im weitesten Sinne und das wird auch gar nicht angestrebt. Das ist wichtig für den Roman.
Genau, also ich finde diese Diskussion, sag ich mal, über die Generation auch spannend. Ich weiß so gar nicht, ob ich sie so zielführend finde, weil ich, also mir der Roman einfach auf sehr anderen Ebenen sehr gut gefallen hat. Weil ich wirklich das Gefühl habe, auf einer literaturwissenschaftlichen Ebene oder auf einer literaturkritischen Ebene Rand einfach sehr, sehr genau die deutsche Gegenwartsliteratur gelesen hat und eben seinen Endpunkt dahinter gesetzt hat und eben bestimmte Versatzmuster genutzt hat, sie in einen leicht anderen Modus gepackt hat und von dem Sarkasmus eines Stuckrad Barres, von, sage ich mal, den intertextuellen Spielereien eines Krachts eigentlich eher wieder bei einer Art Fontane Realismus gelandet ist am Ende des Tages. Und
auf jeden Fall
diesen Figuren halt grundsätzlich mit einer ausgestreckten Hand begegnet. Er wählt auch, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr besonders, er wählt das Präteritum als Erzählform. Dialoge werden vor allem im Konjunktiv wiedergegeben. Und dadurch kommt ja schon, sag ich mal, diese Oberflächenästhetik, die man auch in jedem Beitrag zu Allegro Pastel liest. Und
diese Distanz auf jeden Fall auch. Oder man hat nie das Gefühl, dass die Figuren das wirklich sagen, sondern ihre Gedanken, ihre Aussagen manifestieren sich so ein bisschen vor einem in der Luft.
Und das finde ich tatsächlich ziemlich witzig. Also ich finde, das ist ein sehr gekonntes Stilmittel, das für mich in 9 von 10 Fällen immer sehr, sehr gut funktioniert, weil durch diese Distanznahme ja nochmal mehr darauf hingewiesen wird, wie banal die Gedanken am Ende des Tages sind oder wie wenig Distinktion da eigentlich drin ist. Also sehr lange Zeit wird in diesem Roman darauf verwendet, dass sich Jerome und Tanja über Call Me By Your Name unterhalten. Denn was man vielleicht auch noch sagen muss, was diesen Roman nämlich auch noch unterscheidet von sonstiger Popliteratur, es ist ein historischer Roman. Er ist 2020 herausgekommen und er spielt 2018 bis 2019 und auch sehr genau markiert. Da ist dann auch noch etwas in der Welt passiert zwischen den Romanen, also zwischen der Romandiegese und zwischen der echten Welt. Da ist Corona passiert, was, sage ich mal, das Ende des Romanes dann nochmal eine ganze Ecke tragischer macht. Denn man hat ja schon das Gefühl, dass diese Figuren Pläne machen. Also was heißt, man hat das Gefühl, dieser Roman endet damit, dass alle handelnden Figuren große Pläne machen für das, was noch kommt. Und wir werden wissen, das werden sie nicht schaffen. Das werden sie nicht machen. Also das ist
ja
doch eigentlich
die
schönste...
Ja, aber wir wissen ja auch, dass das Scheitern der Pläne auch wieder positiv verwertet werden kann von Tanja irgendwie, die ja doch ein Glücksgefühl darin hat. Also das heißt, diese Leute sind ja eigentlich so wattiert, so sehr im Schutzumschlag, so sehr irgendwie halt in ihrer eigenen Bernsteinwelt, dass ihnen ja trotzdem nichts passieren kann. Und es geht natürlich auch darum zu sagen, guck mal, das ist vielleicht auch in irgendeiner Form eine bestimmte Klasse, vielleicht nicht stark genug. Ich glaube, man deutet ja immer wieder so Brüche an, dass das hier eben eine Blase ist, zum Beispiel über so Figuren wie Sarah, die Schwester von Tanja, oder dadurch, dass irgendwie einer ihrer möglichen Partner, Janis, auch so seltsame Untergangsfantasien hat und so. Aber wenn ich mir Leif Rand anhöre, dann erzählt er immer davon so, und ich finde auch in diesem Roman, die Leute, die mit sowas wie den kommenden Katastrophen umgehen wollen, das sind ja eigentlich auch Spielverderber. Es erinnert mich so sehr an so eine Generation, die irgendwie auf das Abwerfen der Atombombe wartet oder auf den Untergang in irgendeiner Form und deshalb halt so, ja, nur noch Entertainment, nur noch Party irgendwie möchte. Und das finde ich halt irgendwie auch so ein bisschen befremdlich. So, wenn da Leute sind, die an irgendwas glauben, dann sind die irgendwie dick und unästhetisch, wie zum Beispiel diese ehemalige Klassenkameradin von Tanja, die halt irgendwie sich für Planwirtschaft einsetzt und über die lacht man dann. Und auch in Interviews sitzt Leif Rand da und sagt so, ja, irgendwie, was soll man denn gegen den Klimawandel jetzt machen? Irgendwie, und der zuckt da halt irgendwie so blöde mit den Schultern. Und das ist natürlich
doch super
auch alles
sad,
so,
um an der Terminologie des Romans zu bleiben.
Aber ist das wirklich so traurig? Ich glaube, der erlaubt gar nicht den Raum. Also bei mir hat das überhaupt keine Emotion ausgelöst, die nicht Ablehnung war. Und man kann jetzt sagen, ja, okay, der hat dich provoziert und so. Aber ich weiß nicht mehr als jeder andere Roman, der derart lobotomiert, der derart sediert halt irgendwie vor sich hin ranzt. Ich weiß nicht. Also nur weil ich jetzt da, also was weiß ich, ich hatte auch Noah Baumbach-Filme, wo ich dann nachher gesagt habe, okay, eigentlich warten wir hier nur darauf, dass alle mit der Wasserstoffbombe weggesprengt werden sind, und dann habe ich irgendwie immer das Gefühl, dann fühle ich mich so vage reaktionär und so. Aber ich denke schon, ich lese, glaube ich, lieber Autoren, die glauben, dass noch irgendwie was passieren kann, die nicht schon aufgegeben haben und die nicht sich irgendwie auch schon unterworfen haben. Ich habe ja in letzter Zeit schon öfter von meiner Soumission-Theorie irgendwie, dass alles so Literatur ist, die antizipiert, dass jetzt endlich dann so eine AfD-Regierung kommt, weil dann ist man schon im Biedermeiertum, man hat sich schon ins Private zurückgezogen, man stößt nirgendwo an, keiner in der Weidel-Regierung beschwert sich, wenn du über deine eigenen Gefühle reflektierst. Die machen sich darüber lustig, vielleicht streichen sie auch irgendwie Kulturmittel, aber du kannst es trotzdem genauso weitermachen, solange du halbwegs irgendwie in deinem Milieu arriviert bist. Und ich glaube schon, dass das, was wir hier mit 1979 irgendwie erzählt haben, wo ja auch nachher die Erkenntnis liegt, eigentlich verdiene ich es auch, bestraft zu werden, dass hier irgendwie das noch nicht ganz angekommen ist und dass man mit der Ablehnung oder mit der Kritik, mit der Auseinandersetzung von einem Außen hier noch gar nicht umgeht. Und ich finde, glaube ich, an diesem Roman uninteressant, dass er es nicht schafft, eine Reibung zwischen Innen und Außen, zwischen Außenwelt und Innenwelt zu schaffen, weil das könnte dieses Milieu irgendwie interessant machen. Ja, oder ist das für dich so das Kammerspiel und das Spannende ist, dass wir eingeschlossen sind in dieser Jerome und Tanja Blase, in dieser Generation, die, wie er einmal schreibt, nur noch aus ihm selbst besteht.
Ja, das ist auf der einen Seite das Spannende, also dass dieser Blick nicht verlassen wird. Also wir können jetzt darüber diskutieren, ob der erzählte Blick, also ob die Erzählerfigur nicht durch ihre Distanz da tatsächlich auch schon einen anderen Blick drauf gewährt.
Genau, wir müssen sagen, es gibt garantiert sowas wie eine dritte Figur, vielleicht der Zeitgeist, vielleicht der Autor. Ja. Also ich würde sagen, diese Erzählfigur hat schon auch irgendwie ein eigenes Leben. Das ist jetzt nicht wie, keine Ahnung, bei Wolf Haas oder so, dass der Erzähler wirklich ein eigener existenter Mensch mit starken Meinungen ist. Aber man hat schon das Gefühl, da ist eine Entität, die ist klar gelöst von unseren beiden Protagonisten.
Und diese Erzählinstanz entscheidet sich, sage ich mal, auch immer die Figuren bei ihren banalsten Dingen zu schildern. So, wir sehen Jerome jetzt nie dabei. Er scheint ja wirklich ein guter Webdesigner zu sein, Fragezeichen. Das ist ja auch so eine Art Gag des Romans. Also er hat auf jeden Fall sehr viele Abnehmer, anscheinend aber auch, weil er für alle Leute immer die gleiche Website baut, weil alle das so toll finden. Aber
Und hier muss man vielleicht auch eine Nähe konstatieren, das ist etwas, das aus einer eigenen Erfahrung von Leif Rand entstanden ist. Also da überträgt er sehr unmittelbar aus der eigenen Lebenserfahrung.
Aber man hätte ja tatsächlich sowohl Tanja als auch Jerome wirklich bei ihrer Arbeit zeigen können. Man hätte Tanja dabei zeigen können, wie sie Sätze konstruiert, wie sie sich über einen Plot Gedanken macht, über Verknüpfung. Das kommt aber ja gar nicht. Wir bekommen immer das fertige Werk präsentiert, also in diesem Fall Panoptikum neu, und wir bekommen die Reaktion darauf präsentiert. Wir erfahren, dass sie in einer queeren linken Akademiker-Bubble eben als Galionsfigur geht. Wir erfahren, dass sie zu so einer Art Speaker-Person für Virtual Reality wurde. Da merkt man dann doch ein bisschen das Archivierte dieses Romanes an, denn über Virtual Reality spricht heutzutage ja sprechen wenig Leute, ne? Also KI wäre halt heutzutage ja, das große
Thema. Das ist vielleicht auch eine Frage von, wie nützlich denn diese Gegenwartsbetrachtung ist. Also es gibt einen Zeitpunkt, hätte man diesen Roman geschrieben, da wäre das Metaverse ganz wichtig für den gewesen. Und da sieht man auch, es gibt ja nicht eigentlich diese Möglichkeit, um Zukunft schon so simpel zu schreiben oder um Gegenwart, weil um die gerungen wird. Also die Frage, wie man Gegenwart schildert, ist schon die Frage, was das für eine Gegenwart oder was das in dem Moment, in dem man es niedergeschrieben ist, für eine Vergangenheit war. Und ich habe immer das Gefühl, wer Gegenwart schreiben will, der begreift nicht, was Gegenwart ist, nämlich eine Polyphonie, oder?
Naja gut, aber also jeder Roman war ja irgendwann mal Gegenwart, möchte ich so sagen. Und wird
aber
das dadurch... Wird
nicht
dadurch
jeder
zwangsweise
Roman
irgendwann
lebt so sehr davon, Gegenwart zu sein. Oder nicht jeder Roman schreibt sich so sehr auf die Fahne, dass so das Spectacular Now irgendwie einem vor die Augen zu führen oder das Unspectacular Now irgendwie.
Da möchte ich leise widersprechen. Also schau dir doch mal sowas an wie einen Effie Briest oder gewisse Mann-Romane. Das sind ja auch wirklich Reaktionen auf den Zeitgeist. Das sind Versuche von Gegenwartsbeschreibung, wo wir ja einfach das Glück haben, dass es für uns komplett historisch entrückt ist und wir das vor allem als Fiktion lesen können. Aber wir hätten sicherlich ein Glasperlenspiel von Hesse oder ja eine Effie Briest oder eine Frau Jenny Treibel ja damals mit einem ganz anderen Auge gelesen als heutzutage. Und wahrscheinlich hätten wir dann damals diese Diskussion in dem Augsburger Literaturblatt über mehrere Monate in Briefen in Briefen geführt. Und das würden dann arme Germanistikstudierende heute lesen und sich Gedanken dazu machen, was Statthalter Bawenschik und Statthalter Benkert damals über diesen Fontane-Roman zu sagen hätten. Aber das ist doch das Grandiose an der Literatur, dass jede Gegenwart, die da beschrieben wird, auch irgendwann zur Chronik wird. Und das hat Rand doch hier gemacht.
Natürlich.
Rand hat ja eine Chronik erstellt.
Ich glaube, der Sehnsuchtsgrad, sich in die Gegenwart zu werfen, ist unterschiedlich stark. Und ich glaube, es gibt manchmal sowas wie eine verzweifelte Gegenwärtigkeit. Eine, die um jeden Preis so viele kleine Zeitgeistindikatoren umarmen und unterbringen möchte wie möglich, um auf jeden Fall zu sagen, das ist jetzt oder das ist dieser spezifische Moment. Und ich glaube, es liegt auch ein Wert in Distanz, in Abstraktion und vor allen Dingen in Theorie. Also ich meine, Theorie. Ja. Man kann ja immer sagen, sagt ja, ist ja schon im Namen so, okay, wir nehmen irgendeine Form von Abstand, irgendeine Form von Abstraktion. Und ich glaube, was ich hier einfach vermisst habe, ist ein produktives Denken irgendwie. Ich meine, Leif Rand sagt von sich selbst in Interviews, er fühlt da eine Entfernung, er würde sich als Scharlatan fühlen, wenn er theoretisch arbeiten würde. Und ich habe einfach durch diesen Roman für mich irgendwie nochmal erschlossen, ich glaube, wir müssen wirklich mehr lesen, was nicht untergeht im Schwall des Jetzt, sondern was irgendwie sagt, ich schneide mir Stücke raus, ich gehe auf eine Distanz, die beobachtend ist. Und ich glaube, hier ist ja einfach nur eine Distanz, die dazu dient, eigentlich noch näher ranzukommen, die sagt, ich gehe ein kleines Stück zurück, um das Einzelstück irgendwie besser zu begreifen, um dann nochmal stärker zoomen zu können. Also ich glaube dieser Distanz nicht, weil diese Distanz erlaubt ja keinen analytischen Blick eigentlich, oder so, dass es, diese Analyse ist alles Behauptung, man erkennt nichts genauer dadurch, dass man hier über jede Mikroexpression mit der Lupe drin geht, sondern wir stellen immer nur weiter fest, ja, das ist irgendwie eine Selbstbetrachtung. Es wird immer wieder gesagt, es gibt hier so viele tolle Beobachtungen und ich gehe hier im Endeffekt mit keiner raus. Also ich glaube das alles nicht, was hier gesagt wird, und ich glaube, mit mehr Distanz wäre man viel näher gekommen.
Lass uns mal kurz das Ganze mit American Psycho vergleichen oder mit Bret Easton Ellis. Also ich glaube schon, dass Allegro Pastel vor allem einen satirischen Charakter hat, dass man uns hier so eine Art Albtraumversion des Millennials, des Berliners, des Frankfurters, wie auch immer, schafft. Und darüber kann ich dann nämlich auch lachen. Also über eben Leute, die nur noch performativ leben, wo alles eine Markenbotschaft ist. Also Leute, für die sich das Konzept von Werbung ja auch erledigt hat, weil sie selber die größten Werbelitfaßsäulen sind. Das sind alles Influencer in diesem Buch. Und dadurch funktioniert das Buch ja auf einer doppelten Ebene, weil es auch so eine Influencer-Ästhetik annimmt. Und die Erstausgabe des Buches habe ich mir anlesen lassen, die auch wirklich sehr schön designt war und auch darauf ausgelegt war, dass du sie direkt in ein Regal stellen kannst. Und ich höre dich jetzt schon sagen, Lukas, ja, wie unsympathisch. Und ich glaube, du hast halt leider den Fehler gemacht, zu viel Leif-Rand-Interviews zu lesen. Ich habe damit einfach... sehr, sehr schnell aufgehört. Ich erkenne
du
in dem
hörst
Ganzen...
Du mich das Falsche sagen, weil ich sage eigentlich was anderes, nämlich ja, aber wie du schon sagst, das ist ja einfach ein Teil von dieser Welt. Das kann sich daraus nicht lösen. Das kann nicht beschreiben. American Psycho. Natürlich hat Bret Easton Ellis irgendeinen Bezug zu dieser Yuppie-Welt und sowas, aber er schafft es in diesem Fall, irgendeine Form Verhältnis zu denen zu entwickeln, das halt nicht so ein Akzeptieren ist. Ich glaube nicht, dass, also, oder wir sind ja wieder bei dieser Frage, die ich eigentlich vorhin schon für unerheblich erklärt habe, weil ich das Gefühl habe, eigentlich ist es dann doch sehr klar und da will ich dem Autor auf irgendeiner Ebene sogar glauben, was er über sein eigenes Buch sagt, weil ich das auch so erlebt habe. Ich glaube, dass da sehr viel Sympathie drin ist und ich glaube aber, dass das gar nicht so spannend ist. So, das sehe ich auch bei Krach die ganze Zeit. Warum ist das interessant, dieses Abfragen, welches Verhältnis haben wir zu den Figuren, dieses ewige Fixieren auf dieses Spielerische? Also ich habe irgendwann jetzt zuletzt in der Betrachtung, glaube ich, gerade dieses Romans bemerkt, so diese postmodernen Spielereien auf der Ebene von Beziehungen zu dieser Figurenwelt. Ich finde die durcherzählt, ich finde die uninteressant, ich möchte was anderes, ich wäre bereit für irgendeine Form von Aufrichtigkeit und wenn es eine Aufrichtigkeit in der Ablehnung und im Hass ist irgendwie. Also warum so sehr abfedern, weil das ist doch genau, was die Figuren machen, oder so eine Selbstdistanz, so eine Selbstsedierung, nichts kann Schaden erleiden und das ist doch auch eine Feigheit des Romans. Ich halte die Figuren für feige und ich halte den Roman für genauso feige.
Das muss ich akzeptieren. Ich glaube aber schon, dass
ja, gut,
dass Rand dich als dich als Leser mitdenkt, aber dass du als Leser natürlich nochmal die vierte Perspektive auf das alles rausnimmst.
Total.
Und dich entscheiden
und
kannst, wie du dich dazu
verhalten
möchtest.
Und er findet mich bestimmt auch interessant und er kann da auch bestimmt was total Produktives mitmachen, aber ich möchte nicht produktiv sein, ich möchte nicht verwertet werden, ich möchte Feind sein, ich möchte Schmidt lesen und sagen, du bist das Gegenteil von mir und wir erkennen vielleicht jetzt erst dadurch, dass wir uns gegenüberstehen, wer wir eigentlich sind und ich habe irgendwie auch gemerkt, dass ich eine neue Begeisterung vielleicht für das Vulgäre, irgendwie für Battle Rap und für Wrestling irgendwie entwickelt habe. Wahrscheinlich auch als Gegenperspektive zu dem, was hier ist. Und gleichzeitig auch das Schroffe von einer bestimmten Hochkultur genauso sympathisch finde. Also keine Ahnung, der Punkt, wo man synthetisiert und wo man Triage betreibt mit Angela Schanelek und Jackass oder sowas. Da bin ich ja jetzt, glaube ich, gerade. Und sehe das, sehe den Feind eben wie so oft in der Mitte und sehe ihn hier bei diesem Liberalismus, bei dieser nivellierten Mittelstandsgesellschaft, die wir erzählen, auch weil sie so alt und so vertraut ist. Das ist ja einfach der Biedermeier und das ist das Bürgertum und das ist das, was wir in so einem Roman wie vielleicht Die Dinge von Georges Perec irgendwie schon gelesen haben, so Menschen, die von den Gegenständen um sich herum ihrer Menschlichkeit irgendwie entrauft werden. Also okay, aber dann so, jetzt stehe ich da also entschieden, vielleicht von mir aus ist das auch, er kann gern sagen, oh, das ist auch performativ, er kann sagen, das ist auch Lab irgendwie, aber ich stehe ihm jetzt hier als Feind gegenüber, okay, das ist, und ich möchte nicht mit ihm reden, ich möchte nicht ins Gespräch kommen, wir werden keine Freunde, wir werden nicht mal Bekannte.
Fair, ich glaube nur einfach, dass es auch jemanden braucht, der das aufschreiben musste. Weißt du, der diese bestimmte Zeit des Jahres 2018, für die ich ja auf irgendeine Art und Weise zu jung bin, aber irgendwie auch genau im richtigen Alter, denn mir kommen hier Sachen bekannt vor und das hast du ja auch schon gesagt. Ich sehe mich hier teilweise in meinem ersten und zweiten Unisemester. Ich sehe ältere Freunde. Es brauchte einfach jemanden, der das aufschreibt, damit wir uns dran erinnern können und damit spätere Generationen auch wissen, gegen was sie sich verhalten wollen und wo die Sachen vielleicht schief liefen.
Aber siehst du hier wirklich Leute, weil die Menschen, die ich überall treffe und das ist natürlich auch, natürlich so, wie blickt man auf die Welt, vielleicht ist das auch wieder Schwermut und Melancholie, aber ich sehe die Menschen so viel kaputter und zweifelnder und ängstlicher als alles hier, ich sehe die so viel mehr ringen um ihre Möglichkeit weiterzumachen, ich sehe
aber
sie so
2018.
Sehr ringen, doch auch 2018, so ich...
Okay.
Ich weiß nicht, ich sehe so viel mehr Depressionen und Ängste und Hoffnungslosigkeit und ich sehe hier nicht irgendwie diese Pastelltöne, sondern ich sehe so viel mehr Grau und Schwarz und hey, vielleicht sind das meine eigenen Depressionen und meine eigenen Zweifel und so, aber ich glaube, ich sehe hier einfach eine so viel positivere Beziehung zum Positiven und zur Welt, die ich nie empfunden habe, sondern ich glaube, ich laufe immer viel mit irgendwie mit Weltekel und Hass und Ablehnung dran und hab irgendwie von den Punkbands, die ich als Teenager gehört habe, irgendwie auch das mitbekommen. Und ich glaube, damit konnte ich mich immer identifizieren. Und ich sehe hier einfach nicht diese, ich sehe hier irgendwie Popper, die halt Popper-Dinge tun und denk mir so, es lebe der Punk.
Ja, erneut, vollkommen fair. Ich habe schon das Gefühl, dass dieser Sommer 2018, der hier also im Roman eine sehr wichtige Rolle spielt, schon von der Altersgruppe von Leif Rand als besonders wichtig auserkoren wurde. Denn Leonie Krippendorf hat ja auch ihren Film Kokon gedreht, der auch explizit in Berlin im Sommer 2018 spielt. Wenn ich mir das richtig angelesen habe, dann war
ja, aber es gibt doch auch 1000 Romane, die 2017 und 2019 spielen und 1000 Filme, die ein Jahr davor. Ich glaube, das ist jetzt gerade etwas, das du herbeikonstruierst. Also mir bedeutet das Jahr 2018 nicht mehr als 2016 und nicht mehr als 2014.
Okay, mir bedeutet es tatsächlich ziemlich viel. Aber das sind jetzt wirklich persönliche
Kein Jahr bedeutet mir was. Warum sollte mir ein Jahr was bedeuten?
Weil ich sehr viele schöne Erinnerungen an 2018 habe und da mein neuer, weil ich da wirklich der werden konnte, der ich werden wollte, mich komplett angekommen gefühlt habe in einer neuen Stadt, mich angekommen gefühlt habe in einem neuen Freundeskreis. Und ich finde deine Beobachtung alle spannend und ich teile sie ja auch größtenteils. Ich möchte einfach nur anmerken, wenn du dieses Buch weniger als diesen Generationenporträt Barbarismus liest, wo sich Rand natürlich auch keinen Gefallen tut, wenn er in Interviews da ständig drauf eingeht. Also natürlich tut er sich PR-mäßig super einen Gefallen damit, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und Untertitel wie Germany's Next Love Story, die gehören schon von selber verboten. Da muss man in der Konzeptionsphase schon sagen, das schreibt man nicht auf ein Plakat. Aber es ist doch auch mal in Ordnung, gegen die miese Petrigkeit, dass dieses Genre des Poproman's eigentlich innehatte, mal diese wohltemperierte Okayishness zu stellen, dieses Supernormale, was dieser Roman irgendwie ausstrahlt, und dann in den Feinheiten der Sprache die Risse in dieser Oberfläche zu sehen. Also diese krassen Momente, wenn aus dieser distanzierten Konjunktivsprache, und ich merke schon, dass du sie nicht als krasse Momente empfunden hast, wenn dann fast die einzigen Dinge, die unsere Figuren sagen, dann wirklich extreme Wutäußerungen sind, die dann wirklich als Dialog präsentiert werden. Wie spannend es ist, dass Dialoge in diesem Roman kursiv gesetzt sind und digitale Gespräche im normalen Schriftbild stattfinden. Also wie Rand hier uns auch schon selber sagt, dass das echte Leben vielleicht, also dass die digitale Welt mittlerweile echter ist als die Welt um uns rum, dass der Dialog eine Fremdform ist, mit denen unsere Figuren auch gar nicht mehr klarkommen, weil sie gar nicht mehr wissen, wie man richtig miteinander redet. Das klingt jetzt auch sehr reaktionär, aber ich glaube, das ist etwas, was hier drin steht. Man ist hier verzweifelt, wenn man wirklich face-to-face miteinander reden muss. Und man kann sich sicher sein, dass...
Aber sind die Leute verzweifelt? Wo siehst du die Verzweiflung? Ich sehe keine Tiefen, ich sehe keinen kleinen Schatten, der irgendwie diese ewige Sonnenwelt so wirklich trübt und diese Frage so, also ist das nicht aufgewärmt irgendwie, was weiß ich, Baudrillard oder halt das Spektakel irgendwie, also
okay, gut, aber mit dem Argument dürfen wir aber ja gar keine Bücher mehr schreiben, ja,
Post-19. Und nee, du hast absolut recht, so, es ging mir auch gar nicht, ich glaube, ich argumentiere zu oft auf dieser Ebene, es geht mir gar nicht um die Frage, ist das jetzt wirklich neu oder hat das schon mal jemand 1712 in irgendeinen alten Folianten halt irgendwie mit seinen Federn...
Wollte auch gerade Foliant sagen.
gekritzelt irgendwie, nein, das ist natürlich irgendwie Quatsch, so diesen Zugang zu finden, aber ich verstehe immer nicht, was ich hiermit anfangen soll. Es liegt da vor mir dieses seltsam tote Objekt oder dieses, also es löst irgendwie wirklich so, und wie gesagt, wenn man möchte, darf man das auch als Triumph des Buches mir gegenüber auslegen, das ist mir völlig egal. Ich sehe da einfach nichts als Ekel bei mir entstehen und Ablehnung, und ich möchte diese Welt einfach nicht und ich möchte diesen Blick nicht annehmen, und ich sitze davor und denke so, nee, ich glaube, gute Laune ist vielleicht auch doch manchmal Fahnenflucht. Gute Laune ist irgendwie, ist jetzt hier nicht erlaubt. Wir haben jetzt wieder ein bisschen schlechte Laune, wir halten jetzt wieder ein bisschen Pessimismus aus, wir halten ein bisschen Negativität aus, wir können uns das nicht anschauen.
Ja.
Und wir können, also so.
Aber das Buch macht ja keine gute Laune. Das Buch ist doch super sad, um da nochmal dabei zu bleiben.
Aber macht es denn die Leute, die so denken oder die so sind, sad, und macht es die Leute, die das lesen, sad? Weil dich macht es doch nicht... Wie macht es dich sad irgendwie? Es ist doch viel zu abwägend und es findet doch immer irgendwie eine Lösung für die Sachen und es geht doch weiter und so. Also es ist doch viel zu sehr, ich glaube nicht, dass es Trost spendet, aber ich glaube, dass es irgendwie was Tröstliches in sich tragen will, dass es diese Dinge zum Funkeln bringt und dass es einfach sagt, guck mal, hier diese Normalität, dieses Biedermeiertum, diese Selbstreflexion, die ist immer in das helle Aprillicht irgendwie, das viel zu war.
Das ist ja das ironische Mittel des Romans. Also das ist ja.
Aber das ist doch. Aber wo sie. Nicht, dass ich die Ironie mit großen Schildern erklärt sehen möchte, aber ich glaube, die Ironie ist eine Behauptung. Ich glaube, da ist viel mehr Umarmung, viel mehr Einverstandensein. Und wie gesagt, wir drehen uns da auf dieser Ebene im Kreis, weil das finde ich die langweiligste Frage, das Verhältnis zu den Figuren. Aber der Roman schafft es auch nicht, andere Themen, andere Fragen zu provozieren, als immer wieder zurückzugehen, ja, wie sehr mögen die Figuren? Und ich sag ja schon auch bei anderen Kontexten, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, bei den Coen-Brüdern die Frage höre, mögen die ihre Figuren oder nicht, dann zücke ich den Revolver. Und ich glaube, hier sollten wir den Revolver zücken in dem Moment, in dem schon wieder gefragt wird, ja, wie steht denn jetzt ran zu den Figuren?
Naja, ich meine, wie es am Ende von American Psycho heißt, This is not an exit, haben wir hier doch einfach auch eine Entsprechung von diesem This is not an exit. Aus dieser Welt gibt es kein Entkommen. Beziehungsweise da kommt dann Corona und schafft was noch viel Schlimmeres, als wir jetzt haben. Dass man sich,
also gibt es jetzt kein Entkommen oder wird man fast zwangsläufig aus dieser Blase geworfen?
Diese Blase platzt zwar, aber sie mutiert zu einer noch schlimmeren, zu der Drecksackblase aus SpongeBob. Und da, wenn du dich erinnerst an unser Gespräch zu Let's Talk About Feelings, in Let's Talk About Feelings bietet Rand ja tatsächlich eine Lösung an, wo er sagt, es ist vielleicht auch okay, Gefühle zu zeigen, es ist vielleicht auch okay, irgendwas gut zu finden. Und in Allegro Pastel findet man hier nur performativ.
Das ist ja überraschend. Also wie ist das denn eine Rettung? Dieser Poptimismus ist doch eigentlich das, was uns hat alle scheitern lassen. Das hat Erwachsene hervorgebracht, die irgendwie immer noch Donald Trump mit Voldemort vergleichen und hat irgendwie die auch so eine neue Form von Monokultur und den Aufstieg von irgendwie dieser Taylor Swift-Welt, die jetzt alle gut finden müssen und in der man irgendwie eine Bestie ist, wenn man da plötzlich dann doch kritische Stimmen hat. Das hat doch irgendwie, das ist ein Roman, der seine eigenen Kritiker mundtot macht, indem er gesagt, Kritik ist ja uncool und auch hässlich und das sind auch so die dicken Mädchen aus der Klasse, mit denen keinen spielen will. Aber dann sind wir doch noch irgendwie Freunde mit denen. Also diese eklige Doppelbewegung, es ist so ein bisschen das, was ich von South Park kenne, wo erst Leute immer als Trottel dargestellt werden, aber am Ende findet man immer noch so einen Kompromiss. Das ist Literatur, die so ein bisschen wie die US Army funktioniert. Erst zerbombt man Land und dann gibt's halt irgendwie, dann hilft man beim Wiederaufbau und verdient daran Geld mit irgendwie. Und das macht dieser Film mit, das macht dieses Buch und auch, wir haben über den Film noch gar nicht geredet eigentlich.
Ist das nicht crazy? Zum Film kommen wir gleich. Ich finde den South Park-Vergleich sehr gut auf der einen Seite. Also wirklich sehr gute Idee. Und wir kommen jetzt, glaube ich, wieder einfach zu diesem Punkt, wie blickt man da selber auf diesen Roman raus? Und ich werde das jetzt auch mal so ein bisschen im South Park-Stil vielleicht versuchen zusammenzulassen. Ich lese den Roman. Ich finde ihn tatsächlich wirklich sprachlich herausragend. Ich finde ihn ästhetisch toll konzeptioniert und ich finde ihn einfach wirklich für Leute wie mich, die eben ein großes Interesse an der deutschen Gegenwartsliteratur haben, habe ich das Gefühl, ich werde hier verstanden, ich werde hier auf einer intellektuellen Ebene, weil ich glaube, um das Emotionale geht es hier eigentlich nicht. Ich bin sehr überrascht darüber, dass der Roman tatsächlich bei mir am Ende eine emotionale Reaktion hervorruft. Ich werde hier an Bord geholt.
Aber die Menschen denken doch die ganze Zeit über ihre Gefühle nach, oder?
Sie empfinden sie ja nicht. Du denkst hier ja so lange über deine Gefühle nach, bis du sie gar nicht mehr hast. Weswegen, hier wird ja weder gut gefunden noch gehasst. Man ist ja so sehr in der Mitte hier als Figur, als Jerome, als Tanja, als Marlene, bis da einfach gar nichts mehr ist. Und
ja.
Du hast jetzt die negativen Aspekte der Pop-Positivity angesprochen. Aber ich sehe eben auch, weißt du, ich sehe eben auch die helleren Sachen von irgendwie Leuten, die sagen, weißt du was, seitdem ich nicht mehr weißes Monster trinke, weil es alle trinken, sondern abends mal wieder stricke oder sowas, geht's mir total gut. Und es ist doch irgendwie schön, in Let's Talk About Feelings so ein, das ist, ich hoffe, wir jetzt über den anderen Roman reden, aber da sowas drin zu haben, weißt du was, du darfst auch ein Hobby haben, du darfst auch Dinge gut finden, die andere nicht gut finden. Und natürlich ist es irgendwo eine banale Aussage, aber es ist doch traurig, dass wir in einer Zeit leben, in der man das Menschen sagen muss. Es ist doch traurig, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen erst eine PowerPoint-Präsentation über Red und Green Flags erstellen, anstatt selber nach draußen zu gehen und die Erfahrung zu machen, wie es eigentlich ist, sich mit einem echten Menschen an den Tisch zu setzen und eine Beziehung wachsen zu lassen und sie nicht sofort nach einem ersten Date, nach einem Vibe-Check abzukanzeln. Und ich glaube, was Ram tut, ist, er zeigt uns hier die Keimzellen dieser wuchernden Pflanzen auf, die wir heutzutage immer noch haben. Du hast gute Beispiele gebracht, dass er vielleicht doch recht positiv zu diesen Figuren steht. Ich lese diesen Roman und denke mir, Alter, seid ihr alles Opfer. Alter, seid ihr alles Opfer. Ihr seid nicht in der Lage, Gefühle zu zeigen. Ihr macht euch lustig über Menschen, die an was glauben. Und das stimmt mich traurig. Weil da ist doch am Ende der Versuch, etwas zu tun. Und dann kommt auch noch Corona und macht euch das kaputt. Und ihr werdet euch einfach nie ändern. Eure Blase wird einfach von dieser Seifenblase, die sie jetzt noch ist, zu der Drecksackblase aus SpongeBob werden.
Ja, ich habe das Gefühl, Politik wird hier letztlich nur noch so als ästhetisches Phänomen und auch Ökonomie wird eigentlich so gänzlich ausgeblendet. Das kann diese Art von Perspektive gar nicht integrieren. Also ich meine, ich finde diesen Moment ganz interessant, wo es darum geht, so man findet irgendwie Angela Merkel irgendwie sympathisch, aber hat sie nicht gewählt. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Zugang, den es bestimmt gibt. Aber ja, ich muss an Walter Benjamin denken und die Frage, was ist Ästhetisierung der Politik? Und ich glaube, meine Antwort ist sehr kongruent mit dem, was ich vorhin da schon angedeutet habe. Aber ja, wenn es darum geht, irgendwie ich weiß nicht, wenn ich das jetzt gerade lese, dann ist das so ein bisschen so ein Touch-Grass-Roman, geht doch mal wieder nach draußen, aber für mich ist in dem Moment dann irgendwie jemand wie Leif Rand die Taube, die mir sagt, ich soll nicht so viel in die Innenstadt schalten oder sowas. Also ich habe das Gefühl, er ist da vielleicht auch jemand, der so ein bisschen da mitmacht, und was ich hier rausgenommen habe, ist vor allen Dingen der Gedanke, ich muss mehr denken, ich muss nicht reflektieren mich selbst, sondern ich muss in die Abstraktion, ich versenke mich im Idealfall in großen, staubigen Büchern, und vielleicht ist Glück gar nichts, was wonach wir streben sollten. Vielleicht, weißt du, es gibt ja auch immer wieder bei bestimmten Philosophen diesen Gedanken so, hey, vielleicht, hier wie bei Kant, vielleicht tun wir lieber unsere Pflicht, statt glücklich zu werden. Und ich bin hier rausgegangen mit dem Gefühl, okay, ich glaube, ich bleibe lieber für immer depressiv. Ich fange an, weißen Monster zu trinken, einfach damit ich in irgendeiner Form nicht so werde. Und egal, wie performativ das jetzt auch wieder wird, ich finde, glaube ich, die rechtsextremen Autoren alle sympathischer als das, was hier passiert. Also ich lese gern 1000 Romane von Ernst Jünger noch weiter oder lese nochmal irgendwie die Bekenntnisse einer Maske oder sowas und Mishima im Allgemeinen, weil da irgendwie immer noch mehr Distanz zu den Dingen und mehr Bereitschaft zu sagen, bestimmte Sachen müssen auch weg und es muss anders zu werden als hier, weil das ist doch wirklich Joma Mangold FDP-Literatur. Und weißt du, es gibt immer diese Frage, haben denn jetzt bestimmte Formen vom Modernismus, sind die denn jetzt vom CIA mitfinanziert worden? Also wenn du mir nachher sagst, Leif Rand ist der große Psy-Op irgendwie, dann würde ich sagen, ja, das ergibt total Sinn. Das ist Literatur, die uns so weit von der Revolution wegbringt, wie nur irgendwie möglich. Und ich bin sofort hier gern bereit, einfach immer die lächerlichste Figur in einem Buch von Maxim Biller zu sein, die lächerlichste Figur in einem Buch von Christian Kracht irgendwie zu sein und das Hassobjekt in all ihren Kolumnen oder sowas, lieber als alles, was irgendwie hier in die Richtung. Ich möchte so uncool wie möglich sein und so viel Distanz von jeder Distinktion haben. Ich möchte das Beschissenste, was es da draußen gibt, irgendwie konsumieren, und es ist immer noch besser als das. The Center Will Not Hold, wir haben das alle von John Didion gelernt. Diese Mitte, die hier konstruiert ist, die zerbröselt und zerbricht und wird nichts daraus lernen. Ja. Aber hey, wir haben auch noch einen Film geschaut, in dem das nochmal 6 Jahre später umgesetzt worden ist.
Ich merke also, Lukas,
wie fandst du denn den?
Die Lektüre dieses Romanes und auch das Schauen des Films hört zu wohl mit every heartbeat bei dir, wenn ich das so sagen kann.
Nee, es tut ja nicht mal weh. Das ist so komisch. Ich glaube mal, meine Wut, das ist eine exogene Reaktion, die, also, oder ich weiß nicht, ist das Richtige? Meine Wut speist sich irgendwie allein aus Kammern, die, glaube ich, gar nichts damit zu tun haben, sondern Ich hasse diesen Roman auf die Art und Weise, wie ich den Bürgersteig unter meinen Füßen mit dem leicht rausstehenden Stein hasse, so wie ich die Welt um mich rum hasse. Dieser Roman ist mir gleichgültig. Er ist einfach Teil von einem größeren Problem. Er ist keine Krankheit, sondern ein Symptom. Ich glaube nicht, dass er irgendeine Eigenständigkeit hat. Er ist eigentlich kein Roman, sondern er ist eine Sammlung von so Weiß oder so Lifestyle-Kolumnen. Er hätte auch in 1000 Einzelbeobachtungen, in diesen klugen Einzelbeobachtungen verteilt irgendwie bei Bento erscheinen können. Er ist 1000 Texte über neue Beziehungen und soll ich mich von meinem Freund trennen mit Quiz bei irgendwie einem von diesem Jugendmagazin oder so. Das ist im Endeffekt die Gala oder die In Touch haben mir literarisch Spannenderes zu bieten.
Möchtest du noch ein bisschen Salz zu deinen Nudeln haben?
Weißt du, das ist eine Band, die wahnsinnig corny ist, aber ich bin in Teilen aufgewachsen mit Rage Against the Machine und Anger is a GIF ist, glaube ich, doch ganz faszinierend und ganz richtig. Also ich glaube, wenn hier einverstanden sein ist, dann ist die einzige Antwort, weißt du, der Hass hat einen schlechten Ruf bekommen und das Beschimpfen und nach diesem Roman verstehe ich die Leute, die irgendwie in Social Media Todesdrohungen reinschieben. Das schien mir immer albern, das schien mir immer kindisch, aber hey, immer noch besser, als wenn ihr so live-randartige Gebilde fabriziert.
Gut, ich möchte auf Lukas Invektive natürlich kurz noch beantworten, dass Allegro Pastel natürlich einer der bemerkenswertesten Romane der 2020er Jahre ist. Ein Endpunkt ist für eine gewisse Iteration des Bildungsromanes.
Hoffen wir es.
Du kannst nach Allegro Pastel sowas nicht mehr schreiben. Da musst auch du mir zustimmen.
Watch them, Motherfucker. Da draußen werden Zehntausende von irgendwelchen, so die sitzen gerade in Hildesheim und sagen, ich schreibe Allegro Pastel, aber für die Gegenwart. Es wird
du
immer so weitergehen.
Recht. Du hast wahrscheinlich recht. Allerdings muss man ja sagen, es gibt auch Leute, die nach Harry und Sally noch auf die Idee kamen, Romcoms zu drehen. Also Da muss man der Menschheit die Schuld geben und nicht den Autoren. Aber eigentlich hat Rand hier gesagt, stopp Leute, wir packen jetzt den Ordner Popliteratur in den Schrank und öffnen ihn nie wieder, denn ich habe alles gesagt, was dazu zu sagen ist. Und das ist, finde ich, eine Leistung.
Aber ist es nicht immer eine Behauptung zu sagen, ich bin der Endpunkt irgendwie, oder ist das jetzt deine Zuschreibung? Also ich glaube, es will so ein bisschen das tun, aber ich glaube, das nimmt nicht zur Kenntnis, wie fragmentiert Gegenwart ist, wie wenig abgeschlossen all diese Blasen sind. Also ich glaube nicht, dass das möglich ist. Du kannst in diesen Sarg 10.000 Nägel hämmern und er geht trotzdem wieder auf. Das ist so ein bisschen, wie du wahrscheinlich auch die Religion nie ganz aus der Gegenwart vertreiben kannst, auch wenn sie hier gar nicht vorkommt, weil Transzendenz unmöglich ist. Also ich glaube, wir werden immer noch in Abständen von einer Dreiviertelstunde wird irgendjemand in so einem Berliner Café diesen Roman noch mal fertigstellen und
ja,
wir werden wahrscheinlich auch noch ein paar in den nächsten Jahren besprechen.
Du hast natürlich vollkommen recht, lass es mich noch einmal umformulieren, denn ich habe ja bereits selber gesagt, eigentlich hätte man nach Faserland auch so eine Art Literatur nicht mehr schreiben dürfen und es haben noch sehr viele Leute weiterhin gemacht. Natürlich wird es die Hildesheimer Literaturstudierenden und die arbeitslosen Blogger in Mette weiterhin geben. Aber sie müssen sich wirklich was einfallen lassen, um jetzt wahrgenommen zu werden. Ich glaube, das ist der Punkt.
Wo hast du denn noch Blogger aufgetrieben im Jahr 2026? Gibt's
da
die
drüben,
noch?
Da drüben in der Ecke, da ist noch einer. Er winkt gerade. Hallo.
Scheiße, es ist Sascha Lobo, lass schnell weglaufen.
Oh nein.
Er will uns Ozempic verkaufen.
Er sieht die Menschenameisen, die so friedlich vor dem Brandenburger Tor stehen. Nein, ich glaube einfach, was Rand geschafft hat, ist, dass er jetzt ein bisschen so das Gatekeeping erhöht hat. Ich glaube, um jetzt nochmal so eine Art Roman tatsächlich bei einem Verlag veröffentlichen zu müssen, musst du entweder jetzt ein Influencer sein, aber das musst du ja meistens sein, wenn du heute noch ein Buch veröffentlichen wirst. Oder
ich wollte gerade sagen, da hat, glaube ich, wie so oft gar nicht so viel Live-Rand mit zu tun gehabt, sondern einfach halt die ökonomischen Verhältnisse.
Genau, also so, wenn du ein Influencer bist, kannst du ja immer alles veröffentlichen. So, wir werden vielleicht auch noch mal irgendwann über den neuen Sebastian Holz-Roman sprechen, mal gucken, was da so passiert. Aber ich glaube, du musst dich jetzt schon wirklich anstrengen, um noch mal zu Kiwi oder Fischer gehen zu können und zu sagen, pass mal auf, ich habe hier einen Roman geschrieben über drei Studierende in Hamburg und die leben und die nehmen auch manchmal Drogen und einer von denen ist schwul. Und die mögen ihre Eltern nicht.
Um nochmal weiter zurückgehen, ist das hier nicht 1884? Ist das nicht gegen den Strich von Uysmann? Ist das nicht Dekadenzdichtung eigentlich?
Ja, genau.
So sich zurückziehen in den eigenen Raum, Wände hoch und wir schreiben über die Tapete?
Ich würde sagen, das ist auch eine naheliegende Referenz tatsächlich, die ich selber auch, die ich auch gezogen habe. Nein, ich glaube einfach, wenn wir diesem Roman etwas positiv, was vielleicht auch du mir zustimmen kannst, ich glaube, er hat es schwerer.
Jetzt bin ich gespannt, ich versuch's.
Ja, ich glaube einfach, er wird es auf lange Sicht schwerer gemacht haben, so eine Art Großstadtroman zu schreiben. Ich könnte mir vorstellen, es dauert jetzt nochmal 5 bis 10 Jahre, bis das wieder jemand großflächig macht. Aber wie war denn der Film?
Ja, der war auch da und der orientiert sich schon sehr am Buch. Also es ist definitiv eine Adaption im ganz klassischen Sinne. Es werden die einzelnen Stationen, die Worte, die Erfahrungen recht unmittelbar in Bilder übertragen. Und das, was man vielleicht auch hier schon so im Gefühl hatte, du hast über Influencer geredet, so eine bestimmte Form von medial vermittelter Ästhetik, dieses Indirekte in einer Zeit, in der eigentlich Unmittelbarkeit auch irgendwie eine neue Bedeutung gewonnen hat, diese seltsame Gleichzeitigkeit, das ist auch hier abgebildet. Oder das ist ein Film, der sagt, okay, ich setze mich zusammen, zum einen aus Instagram-Bilder und zur anderen Hälfte vielleicht aus einer bestimmten Art von deutschem Großstadtfilm und bin auf gleiche Weise wie das Buch vielleicht der Endpunkt und einfach ein weiterer Beitrag ist auch gleichzeitig Endpunkt und einfach Teil der Flut. Ja. Also das ist ein Film, der einfach vor allen Dingen das überträgt.
Ja, man hätte sich gewünscht, dass der Film dann, sag ich mal, doch stärker parodistisch arbeitet oder stärker in die Übertreibung geht. Also wir kommen nochmal zurück zu American Psycho. Also man hätte sich gewünscht, dass man da ähnlich verfährt wie Mary Harron und einfach die satirischen Aspekte des Romanes einfach so sehr überhöht, dass man vielleicht damit auch so ein bisschen überschreibt in der Popkultur. Aber ich war schon sehr begeistert tatsächlich, dass mit Anna Roller eine Frau auf dem Regiestuhl saß, weil ich glaube, es ist immer eine gute Idee, einen männlichen Blick einen andersgeschlechtlichen Blick in der Adaption zu kontern. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es ein bisschen überzeichneter ist, dass es ein bisschen überkandidelter ist. Es gibt Momente in diesem Film, die höchst obskur sind, die man vielleicht fast schon als Verfremdungseffekt bezeichnen könnte, weil sie so bizarr sind. Also das sind so Hochzeitsansprachen, okay. Wenn da jemand steht und sagt, oh Mann, Leute, was war 2013 für ein Jahr? Da lief Spring Breakers im Kino von Harmony Korine. Das war ein guter Film, oder? Und hoffen wir, dass in 10 Jahren Harmony Korine wieder einen Film dreht und die nächste Generation ihren Film hat. Also ich habe den Film jetzt auch irgendwie so 4-mal gesehen. Da sitze ich jedes Mal wirklich vor meinem Fernseher und denke mir, was ist gerade passiert? Entschuldigung, kann das hier bitte raus?
Was würdest du beschreiben, passiert da? Also was ist dieser Kurzschluss? Also bei Harmony Korine, das ist natürlich jetzt in Form von Spring Breakers auch so ein Film, der über Affirmation funktioniert, der so falsche Tatsachen vorgaukelt und dann in den Abgrund führt, aber der auch tatsächlich vielleicht so ein bisschen ehrlich mit seinem Abgrund ist und der auch die Bereitschaft hat, ein Publikum vor den Kopf zu stoßen. Man kann das unsympathisch finden, dass Harmony Korine so ein Disney-affines Publikum mit Vanessa Hutchinson und so und Ashley Benson und Selena Gomez so hinters Licht führen möchte, aber das ist auf jeden Fall interessanter als dieser Film.
Ich fand das damals auch wahnsinnig unsympathisch, weil ich war ja genau in der Altersgruppe für Spring Breakers, sag ich mal. Jetzt reden wir über Spring Breakers, aber warum nicht? Ich war, glaube ich, 14, als da rauskam und ich wusste natürlich, wer Vanessa Hudgens und Selena Gomez sind und mich hat Spring Breakers komplett für den Kopf gestoßen, weil ich wollte eigentlich diese beiden Frauen im Bikini sehen und bekommen dann diesen Kunstfilm, der ja schon damit losgeht, dass mit so plärrender Skrillex-Mucke nackte Brüste in die Kamera gehalten werden. Ich würde heutzutage auch sagen, Spring Breakers ist sicherlich einer der besten Filme der 2010er Jahre, aber damit konnte ich damals nichts anfangen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist halt ein sehr konsequenter Film, der hat eine sehr klare Vision und der möchte dich eben im Stile dieses Cinema of Excesses irgendwie auch vor den Kopf stoßen, er möchte dich mürbe machen. Und ich hätte mir gewünscht, dass Allegro Pastel das auch irgendwie macht. Also irgendwie ist das schon alles so gleichförmig, dass man es am Ende nicht mehr erträgt. Weil es sieht ja wirklich alles aus wie ein ultralanger H&M-Werbespot. Es ist immer Golden Hour. Es ist aber irgendwie schon eine Leistung in einem Film, in dem der Dialogsatz wirklich höchst artifiziell zu nennen ist, weil man sich eben dafür entschieden hat, viele Dinge, die Rand meistens als Erzählinstanz äußert oder äußern lässt oder Dinge, die in E-Mails im Schriftverkehr geäußert werden, jetzt Figuren tatsächlich sagen zu lassen. Dann nochmal in Dialogen auszubrechen, wie in dieser besagten Hochzeitsansprache und deine sowieso schon verfremdete Distanz nochmal verfremdeter erscheinen zu lassen oder nochmal obskurer wirken zu lassen. Das ist irgendwie schon interessant. Ich finde, der Film gelingt tatsächlich immer dann, wenn er sich auf die Montage verlässt und wenn es darum geht, dass Figuren Musikstücke aus ihrer Jugend oder ihrer Kindheit hören und mal kurz wieder irgendwie sowas wie eine Ruhe oder eine Zufriedenheit finden. Und ich muss auch sagen, ich mag Robin. Ich mag Robin wirklich richtig gerne. Ich habe die in den letzten 2-3 Jahren so ein bisschen wieder lieben gelernt. With Every Heartbeat ist ein toller Song. Und diese kurze Tanzsequenz auf der Hochzeit ist schon irgendwie wirklich schön. Ansonsten tut der Film vieles, wenn man das so sehen möchte, was der Roman auch tut. Er ist aber natürlich auch dezent unerträglich.
Aber ja, ist er denn so unerträglich? Er ist vielleicht halt, wie gerade schon gesagt, so unerträglich auf die Art und Weise, wie vielleicht die Welt um uns herum unerträglich ist und das eigene Verhältnis dazu. Es ist halt natürlich eine Sammlung von Kippfiguren und ich glaube, wenn wir das geschildert haben, ich glaube, Satire ist in zwei Modi interessant, wenn sie einen einlullt, wenn sie einen subversiv überrumpelt und damit etwas tut, oder wenn sie so brachial ist, wenn sie die Welt zur Kenntlichkeit entstellt und wir dann so in den Paul Verhoeven-Quadranten kommen, wie ich ihn immer nenne, in dem dann halt auch wirklich Zorn und Wut so eine Dimension bekommen. Und wenn du sowas wie Spring Breakers oder vielleicht auch sowas wie American Psycho, ich glaube, die haben eine starke Ebene von Ablehnung, von Negativität. Ja. Also die umarmen nicht nur, sondern die umarmen, wie Judas das irgendwie tut. Die geben den Todeskuss, für den die Römer dann irgendwie sich überlegen, ah, okay, hier sind die Silberlinge. Und das tut dieser Film eben
genau,
nicht.
Genau, der Film nimmt es ernst.
Das, weiß
das
ich
ist
auch
halt
nicht.
Merkwürdig.
So, er geht, so er ist, ja, ich würde sagen, so wenn du so einen Blindtest machst, du zeigst den Leuten einfach 5 deutsche Gegenwartsfilme und du fragst sie, welcher war die Satire? Ich glaube nicht, dass sie den hier erkennen würden. Also ich glaube, das ist wie wenn du den Blindtest mit Pepsi und Cola machst, das können die Leute dann doch nicht so gut unterscheiden, wie sie eigentlich dachten. Und wenn man ehrlich ist, so subversiv ist Pepsi dann vielleicht eigentlich auch nicht, sondern die haben auch einen großen Konzern dahinter. Und ich saß auf jeden Fall hier und dachte so irgendwie, ich finde es in Buchform viel interessanter. So bei aller Ablehnung, die ich schon hatte, ich finde auf jeden Fall dieses Spiel mit Distanz und so spannender als das, was hier filmisch passiert, sondern ich finde es irgendwie erträglicher, aber halt auch irgendwie egaler, sondern ich habe mich durch den durchgeschaut und wartete so darauf, dass irgendwas in der Interpretation passiert, dass sich irgendwas da drin verschiebt, dass irgendeine Reibung zwischen Bildwelt und Darstellung und dem, was an Sprache existiert, da ist, und das passiert irgendwie nicht so richtig, sondern ja, es geht halt einfach alles ein bisschen zu lückenlos da drin auf.
Der Film hat natürlich ein riesiges Problem, das er aber schon a priori hat. Etwas, worüber wir in der Romanbesprechung noch gar nicht gesprochen haben, ist eben, also doch, wir haben es schon angesprochen, aber ich glaube, noch klare Markierungen dafür gesetzt, ist eben dieser Zerfall einer Welt. Alle Clubs, die im Roman Allegro Pastel besucht werden, gibt es heutzutage nicht mehr. Also irgendwie die Griesmühle mit ihren Club d'Amour Partys, das Golem in Hamburg. Und die gab es eben teilweise auch schon 2020 nicht mehr, als Rand das geschrieben hat. Es geht sehr viel in Allegro Pastel irgendwie auch darum, wie diese sich selbst als Berliner Bohème-Bild begreifende Gruppe den letzten Randgruppen und Subgruppen, die es in unserer heutigen Welt noch gibt, ihre Safe Spaces, ihre Plätze wegnehmen. Das kann der Film jetzt nicht leisten, weil für diese Art von Produktion kannst du halt nicht die alte Griesmühle mal eben nachbauen oder sowas. Das ist mir natürlich auch komplett klar. Dem Ganzen geht aber natürlich ein wesentlicher Punkt der Popliteratur, nämlich die Referenz, verloren, indem das zwar schon in Berlin und Frankfurt spielt. Also ne, man fährt da mal über die Rheinbrücke, man sieht den Decathlon-Store am Alex. Aber sonst ist das halt alles.
Ich musste daran denken, dass wir auch in genau dem Hotel, in dem sie das erste Mal miteinander schlafen, in Frankfurt ja zusammen übernachtet haben, oder?
Die großen Spezifika des Romanes, also eben hier in echten Clubs und echten Restaurants zu sein, das fehlt hier natürlich völlig. Und dadurch wird das alles irgendwie so sehr viel wabernder, verliert irgendwie so eine gewisse Direktheit, so eine gewisse Bestimmtheit. Das ist auf jeden Fall interessant. Ich habe den Film ja auf der Berlinale auch gesehen und im Q&A wurde tatsächlich geäußert, dass man begrüßt hat, dass man sich hier wirklich wie in Berlin fühlen würde. Also, dass man es geschafft hätte, den den Beat der Stadt, wie auch immer man das nennen würde, tatsächlich gut einzufangen. Ich lebe jetzt nicht in Berlin, deswegen kann ich das nicht beurteilen und ich höre dich jetzt auch schon sagen, wie du sagst, ja, aber bloß weil es ein guter Roman für die Steiermark ist, muss es doch kein guter Roman sein.
Ja gut, das ist das Marcel Reich-Ranicki-Zitat. Ich weiß nicht, ob er irgendwie über die Uckermark sagt oder sowas, aber ja, ich weiß nicht, der Regionalbezug allein macht jetzt sicher Sachen noch nicht reizvoll, da würde ich dir zustimmen. Wie du gerade mich beim Zitieren von Ranicki zitierst.
Genau. Das kann es nicht sein. Irgendwie funktioniert der Film für mich. Ich hatte eine relativ interessante Genese damit. Ich habe mich schon ängstlich gefreut auf das Ganze. Ich habe ihn mit unserem lieben Kollegen Patrick Lohmeier, schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle, halt zusammen bei einem Berlinale-Screening gesehen und die erste halbe Stunde war wirklich genau das, was ich nicht sehen wollte. Also weil ich hatte eben so ein gewisses Bild im Kopf, wie man diesen Roman nicht verfilmen sollte und wie man es wahrscheinlich tut. Und dann geht das eben los mit der Techno-Mucke und diesem intertextuellen Spiel aus verschiedenen Realitätsebenen mit Zitaten, was im Film einfach nicht funktioniert. Tut mir leid. Also einer der Gags, wenn man dieses Buch aufschlägt, ist eben, da sind Zitate vorangestellt für jedes Kapitel und uns wird präsentiert Wim Anderson, Eckhart Tolle und Tanja Arnheim. Und Tanja Arnheim ist ja eben nur die Protagonistin dieses Romanes. Da hat man so diesen ersten, das ist aber clever Moment, wenn man das Buch aufschlägt. Also theoretisch zumindest. Ich möchte euch hier also keine...
Irgendwer wird diesen Moment bestimmt gehabt haben. Ich möchte das jetzt als Zuschreibung gerne von mir weisen.
Das war mir klar, deswegen habe ich das theoretisch da angeführt. Aber so verfährt ja der Roman. Das funktioniert aber nicht...
Eine Theorie.
Das funktioniert halt aber natürlich nicht im Film. Im Film kannst du nicht einfach eine Textzeile hinklatschen, vorauseilende Wehmut, bester Zustand, Tanja Arnheim. Da sitzt man ja davor und denkt sich... Ich gucke einen Film, geh weg mit den Buchstaben, ne? Ich kann nicht lesen. Und dann.
Stimmt, Arnheim und Film passen überhaupt nicht zusammen. Da gibt's keinen Theoretiker irgendwie, den man nennen könnte.
Das ist der nächste clevere Gag, ne? Der hier gemacht wurde. Dann guckt man eben Yannis Niewöhner und Sylvain Fargeon dabei zu, wie sie sich mehr schlecht als recht durch diese Randdialoge durchnuscheln. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Ich habe das Gefühl, dass Frau Fargeon besser ist, diese Sprache zu sprechen als Niewöhner. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Weil sie hat auch durch ihren Akzent eine gewisse Distanz da drin. Und ich habe das Gefühl, Niewöhner versucht hier Shakespeare zu spielen oder sowas und zu jedem Wort eine Bedeutung abzuringen. Und das ist kurz davor, dass es tatsächlich eine komödiantische Ebene bekommt. Aber es klickt leider nie so ganz, wie man so schön sagt. Irgendwas ist aber passiert nach einer halben Stunde. Ich weiß nicht, ob ich mich den Rhythmus einlassen konnte, ob ich mir gedacht hatte, na gut, jetzt bin ich schon mal hier in Berlin, jetzt muss ich den Film auch gut finden, ne? Was willst du machen? Irgendwie hat mich das doch bekommen in der zweiten Hälfte. Und beim zweiten Mal gucken stand ich dem Ganzen dann doch auch wesentlich positiver gegenüber. Ich würde als Grundthese einfach sagen, wo der Roman Allegro Pastel tatsächlich die Judas-Kuss-Satire ist, nimmt das hier das tatsächlich relativ ernst und wo du die Umarmung gesehen hast im Roman, ist die hier eher zu sehen.
Ja, das hast du mit Niewöhner schon ganz richtig beschrieben. Er findet so einen Pathos des Trivialen, der sicher irgendeine Form von Leistung ist, aber der natürlich überhaupt nicht passt, weil du willst ja alles, aber nun keinen Pathos, das ist ja das Gegenteil von dem, was eigentlich im Roman angelegt ist, wo gerade das alles Kämpfende, Schmerzende so gänzlich von sich gewiesen ist. Was ist nach 30 Minuten passiert? Ja, eine halbe Stunde, warum? Mehr eigentlich auch nicht. Das ist schon auch sehr an mir vorbeigeblubbert. Und es geht natürlich auch um so eine gewisse Gleichförmigkeit, aber ich weiß halt nicht. Normalerweise dieses seltsame blasenförmige Objekt Film, das gibt es ja immer wieder, so Sachen, die auch ein bisschen einlullen, aber wenn man dann gar keine Widerhaken hat, wenn man da so drüber rutscht, dann weiß ich auch nicht. Es erzeugt halt wirklich keine Reibung, sondern am Ende waren 100 Minuten rum und ich war halt so, ja, das war so ungefähr, was ich erwartet habe. Es hat mich nicht überrascht, es hat mich nicht in irgendeiner Form auch schockiert oder sowas, sondern ich war halt so, ja gut, dann es hat mir geholfen, auf den ersten 50 Seiten des Buchs zu denken, ah gut, immerhin ist es interessanter als der Film. Das ist ja sicher auch etwas wie Fallhöhe. Also es ist sicher, ich finde das Buch auf jeden Fall das wichtigere Objekt bei aller Ablehnung. Wie gesagt, das hat ja für mich, ich kann nicht sagen, dass es jetzt nichts mit mir getan hat, dass dieses Buch existiert. Das hat mir auf jeden Fall nochmal etwas über mich selber beigebracht. Und wenn es nur ist, dass ich Live Run scheiße finde, aber das ist ja auch nicht nichts, wenn man ehrlich ist. Und ich glaube, dieser Film hat einfach wirklich gar nichts gemacht. Und wenn du so diese Frage nach, was passiert denn, wenn wir das alles umarmen, wenn wir alles in dieser Welt, so diese Everytime, diese Britney Spears Szene, die wir aus Harmony Korine's Spring Breakers kennen, die macht so viel mehr mit diesem Pop. Und ich glaube so ein bisschen, der Pop ist Treibsand und ich glaube, man kann halt nicht hingehen und sagen, haha, guck mal, ich bin eigentlich nur bis zu den Knöcheln drin, das macht gar nichts mit mir, sondern der Treibsand macht weiter und es ist keine Liane in Sicht und ja, was ist in 100 Minuten passiert? Man ist immer weiter hinabgesunken und ich glaube halt einfach, dass sich Live Rand und dass sich Anna Roller und dass sich ihre Darsteller und Darstellerinnen einfach zu sehr an diesen Treibsand gewöhnt haben und ich glaube einfach wirklich so, werdet verbissene Aktivisten, werdet eklige Studienräte, werdet Leute, die auf diese Welt blicken, mit missmutigem Müsli-Blick irgendwie. Also ich glaube, was ich daraus mitgenommen habe, ist, die Welt ein bisschen mehr zu hassen und das zu akzeptieren, dass dieser Hass etwas Gutes ist.
Größtenteils Zustimmung. Allerdings kann man sagen, Deutschland hat jetzt halt auch endlich mal sein Dazed and Confused und sein American Graffiti. Das ist ja etwas, was wir auch irgendwie...
Gut, das sagt einiges über Deutschland, aber ich würde dem einigen definitiv zustimmen.
Trotzdem möchte ich vielleicht nochmal sagen, ich halte Anna Roller grundsätzlich für eine sehr interessante Regisseurin und ich bin eigentlich auch gespannt, was sie weiterhin tun wird. Vielleicht mehr Empfehlung für Dead Girls Dancing als für Allegro Pastel. Es ist einfach mal wieder spannend zu sehen, wie das deutsche Kino nicht in der Lage ist, deutsche Bestseller umzusetzen, oder?
Ja, klar, es gibt einfach überhaupt keine Bildsprache hier, die irgendwie eigenständig und interessant ist. Also, da sind ja keine Bilder, die du nicht auch in einem Till Schweiger-Film irgendwie unterbringen kannst.
Und da könnte ist auch ja eine keine... Aussage drinstecken, aber tut's eben leider nicht.
Ja, und ich brauche jetzt auch keine Marguerite Duras-Distanz und Kälte irgendwie, aber ich glaube, dass mir das viel sympathischer ist. Also ich habe irgendwie in Duisburg letztes Jahr Angela Summereder ihren Baby-Bartleby-Film machen sehen und dann haben wir da so ein bisschen Straub-Uje und so ein bisschen irgendwie Umarmung von einer bestimmten Emotion und das ist mir schon genug Mischung aus Nähe und Distanz und ich glaube, mir fehlt hier einfach alles. Also was heißt Treibsand, aber ich gehe durch diesen Film und es macht nichts mit mir und das ist halt, ja, das ist noch weniger als was eben angeboten wird allgemein. Also das ist eine Schwundstufe, das ist auf jeden Fall ein Film, so, ich glaube, wenn man auf eins rausgeht, so, wenn ihr unbedingt diesen Roman lesen wollt, dann macht halt, ich habe euch gewarnt, Finn hat euch mit lächelndem, mit Grinsen und mit so diesem lockenden Zeigefinger so aufs Glatteis geführt auf jeden Fall, aber schaut nicht diesen Film, es ist komplett egal, ihr kommt da raus, ohne dass was mit euch passiert ist.
Ja, also so, ich erzähle euch jetzt kurz, wie ihr den Film schaut, ihr schnappt euch einen Menschen, den ihr mögt, ihr trinkt vor dem Film ein Aperol. Dann schaut er den Film und dann trinkt er noch ein Aperol. Das ist in Ordnung. Ich habe eine gewisse Sympathie für Sommerfilme, muss ich sagen. Und wir haben gerade Sommer, der Film kommt schon sehr, sehr gut kalkuliert raus. Wenn ihr diesen Film weniger, und ich hoffe, ich mache Lukas jetzt nicht zu sauer mit dieser Aussage, weniger als Film anseht, sondern als Teil eurer Abendplanung, dann kann man damit schon Freude haben.
Sollen die Leute danach in den Club gehen?
Oh, das... Nee, sollt ihr nicht. Nee, ihr sollt euch schön auf eine Terrasse setzen oder vor das Kino und wie gesagt ein Aperol Spritz oder ein Wodka Soda trinken und darüber diskutieren, warum das deutsche Kino noch nie in der Lage war, deutsche Gegenwartsromane zu adaptieren. Bitte ausführlich begründet.
Welche Marke würdest du auf deine Teile drucken? Gern Klamotten, aber auch allgemeiner.
Jetzt muss man natürlich eine richtig lustige Antwort geben. Ich mag ja Scotch & Shrunk als Klamottenmarke super gerne.
Mhm.
Ja, und vielleicht das Paulaner Spezi-Logo. Das geht bestimmt auch.
Boah, ich wette, in den letzten 3 Sommer haben einige Leute so MDMA Ecstasy-Teile mit Spezi-Logo draufgenommen, oder? Das ist garantiert passiert,
Das
oder?
ist garantiert schon passiert. Zeit, unseren heutigen Kooperationspartner zu erwähnen, www.saferuse.ch. Du kannst
Ja,
darüber sprechen wie nächste Woche.
ich glaube, auf Dauer ist Heroin auf jeden Fall gesünder als Live Rand. In der nächsten Woche sprechen wir auch über deutschsprachige Gegenwartsliteratur, nämlich über Goldstrand von Katharina Polajan, der jetzt ja unter anderem den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hat. Und nicht nur deshalb scheint er uns interessant. Vielleicht finden wir an der Schwarzmeerküste der 1950er Jahre auch eine andere Art von Gegenwart. Vielleicht auf jeden Fall was anderes als hier.
Genau, kurzum, Lukas und Finn fahren an den Goldstrand und machen Eimer saufen mit Lorenz Büffel und Ike Höfgold. Wupp, wupp, bis nächste Woche.
Gelesen live aus dem Megapark.
Das wäre ein Traum. Da möchte ich irgendwann landen.
Ein Traum, vielleicht einer mit einer kleinen Vorsilbe, aber wer weiß.
Ciao.
Bis dann. Tschüss.